Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Das neue Jahr ist gestartet und wie gewohnt gibt's damit auch ein paar Änderungen für Haushalte und Unternehmen, zum Beispiel bei der Energieversorgung. Seit dem 1. Januar gilt das neue Gebäudeenergiegesetz. Das heißt, Heizungen müssen mindestens mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Noch sind nicht alle Haushalte davon betroffen, aber der Weg zu mehr Klimaschutz ist jetzt klar. Nur, wie geht das Heizen mit erneuerbaren Energien eigentlich? Einfach ist das natürlich bei Wärmepumpen, die einen Großteil der benötigten Energie aus der Erde, der Luft oder dem Wasser beziehen. Und für den Rest gibt es dann Ökostrom-Spezialtarife für Wärmepumpen. Die sind günstiger als klassischer Haushaltsstrom. Und bei Gasheizungen? Da ist es natürlich deutlich schwerer. Weniger als eine Handvoll Öko-Gastarife beinhaltet aktuell ausreichend erneuerbare Energien, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Ein Anbieter, der das tut, ist der Öko-Energieversorger Polarstern. Da bekommt ihr immer 100% Öko-Energie, ob für die Wärmepumpe oder für die Gasheizung. Polarstern ist ein echter Öko-Energieversorger, der auch für jeden KundIn zusätzlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert. Zertifiziert unter anderem durch das grüne Stromlabel. Das Ziel ist, mit Energie die Welt zu verändern. Also, wenn ihr das nächste Mal umzieht, wechselt oder eine neue Heizung einbaut, dann lohnt es sich wirklich, sich den Öko-Energieversorger Polarstern mal anzuschauen. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Januar 2024 mit
zwei Nachträgen,
der Ukraine,
Lesetipps,
der Slowakei,
Afghanistan,
Israel,
einer guten Tat,
Abschiebungen,
eventuell einer Regierungsbilanz,
Shamjaf zu Bangladesch,
dem legendären Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke,
einem Limerick der Woche und Holger Klein.
Soll ich mal mit meinen Nachträgen
anfangen? Ja, Nachträge zuerst.
Ich hatte ja in der vorletzten Sendung, glaube ich, war es, die Arbeitshypothese. Die Hersteller hätten die Elektroautos um genau so viel teurer verkauft, wie die staatlichen Subventionen hoch sind. Und wenn die wegfallen würden, die Subventionen, würden mittelfristig auch die Autopreise sinken. Das war meine Arbeitshypothese. Das können die natürlich nicht auf einen Schlag machen, habe ich auch schon häufiger erklärt, weil sonst der Gebrauchtwagenmarkt zusammenbricht. Weil wenn das Auto, das heute 100 kostet und das ich morgen für 80 verkaufen will, wenn das übermorgen 80 neu kostet, werde ich morgen kein gebrauchtes Auto kaufen, sondern bis übermorgen warten.
Na klar. So.
Wie es aber gehen kann. Mercedes zum Beispiel hat jetzt bekannt gegeben, dass sie die bisherige Förderung in voller Höhe auch im Januar 2024 zahlen werden.
Na, sowas.
Ne? Konkret heißt es, für Neuaufträge von vollelektrischen Fahrzeugen, die bis 31.01. bestellt, zugelassen und ausgeliefert werden, gibt es sowohl den Herstelleranteil als auch den staatlichen Anteil in voller Höhe. Wer bis Ende Januar bestellt, die Karre aber erst später kriegt und zulässt, kriegt immerhin den Herstelleranteil der Prämie dazu. Und dann gucken wir mal, was im Februar passiert oder ab Februar. Also ob die das dann irgendwie weitermachen mit irgendwelchen Ideen oder ob die dann großzügigere Preisvorteile gewähren. Also ne, besser ausgestattete Fahrzeuge zum gleichen Preis wie heute schlechter ausgestattete. Müssen wir sehen, passieren wird auf jeden Fall was, denn, ich zitiere die Nachrichtenseite, laut Mercedes werden derzeit mögliche weitere Maßnahmen geprüft, um die Elektromobilität auch nach dem Wegfall der Fördergelder attraktiv zu halten. Kann bedeuten, dass sie einfach nur neue Werbekampagnen fahren, um uns, oh ach, so mündigen Bürgern noch tiefer einzureden, dass noch größere Autos noch geiler sind, um noch weniger Personen von A nach B zu befördern, weil je größer die Karre, desto größer der Gewinn. Also da ist meine Prophezeiung zumindest zum Teil eingetroffen. Das finde ich sehr schön. Und dann hatten wir ja Bauernproteste, hatten wir die Geschichte. Ich hatte ja gefragt, ob vielleicht mal jemand aus der Landwirtschaft mit ein paar Zahlen um die Ecke kommen könnte, was diese gestrichenen Subventionen denn für die Bauern bedeuten würden. Dass sie keine Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise gehabt hätten, hatten wir ja in der vorletzten Sendung. Mittlerweile ist die Regierung vor Treckertouristen eingeknickt, hat einen großen Teil der Streichungen zurückgenommen. Sie wollen trotzdem protestieren, aber es ist ein anderes Thema. Wir hatten einen Kommentar von Stefan, der ist Landwirt. Und der schreibt, wir sehen auf der Erzeugerseite fast gleiche Preise für landwirtschaftliche Produkte in der ganzen EU, weil Binnenmarkt. Der europäische Preis ist im Kern nur ein Spiegel der Weltmarktpreise, da die meisten landwirtschaftlichen Produkte weltweit standardisiert gehandelt werden. Das führt dazu, dass die steigenden Herstellungskosten 1:1 am Gewinn der Bauern fehlen werden. Und er schreibt, der durchschnittliche Betrieb hat einen Jahresgewinn von ungefähr 55.000 Euro. Dann macht er ein paar Rechnungen auf, die ich plausibel finde, kommt zum Bruttostundenlohn in einem durchschnittlichen Betrieb von 7,41 Euro. Wenn die Subventionen weg sind, ist der Bruttostundenlohn nur noch 6,67 Euro. Und er schreibt, er stünde für Diskussionen zur Verfügung. Stefan, falls du das hörst, es gibt einen Kommentar mit Nachfragen und auch mich würden deine Antworten interessieren. Außerdem schreibt er seine persönlichen Zahlen dazu. Einen durchschnittlichen Gewinn, sagt er, in den letzten Jahren von ungefähr 100.000 Euro, von dem zwei Familien leben. Und er rechnet durch den Wegfall der aktuell, also damals in Diskussion stehenden Subventionen, mit einer Belastung von ungefähr 20.000 Euro im Jahr.
Wow.
Das ist so viel, dass ich... Und das klingt zynisch, weil Bauern, Scholle, Tradition, dass ich aber trotzdem wirklich spontan mich gefragt habe, warum suchst du dir nicht einen anderen Job?
Ja, aber das können wir nicht fragen. Also jetzt als Gesellschaft gesehen können wir diese Frage natürlich uns überhaupt nicht leisten, weil wir...
Warum?
Wir brauchen Landwirtschaft, wir brauchen Bauern, wir brauchen Menschen, die diesen Job machen.
Moment. Wir brauchen jemanden, der den Weizen erntet. Muss das ein Bauer sein,
Sät
der nur
und sich um das Feld
ja, natürlich, kümmert. Ja, das hängt ja alles damit zusammen. Aber muss das ein Betrieb sein, der so vergleichsweise wenig verdient? Oder wäre er nicht besser dran, wenn er sagen würde, ich verkaufe meine Fläche an einen dieser scheiß Agrarkonzerne, weil die säen und ernten auch? Und ich suche mir einen Job, bei dem ich mir nicht den Arsch aufreißen muss, sondern irgendwie einen 7-Stunden-Tag, an dem ich sowieso nur 3 Stunden arbeite, in irgendeinem Büro die gleiche Kohle oder sogar mehr verdiene.
Okay, ja, das ist natürlich die persönliche Ebene, klar.
Ja, ne, genau.
Aber die gesellschaftliche, politische Ebene kann ja nicht diese Lösung haben. Also es ist ja, wir haben ja ein massives Problem in der Landwirtschaft, auch durch diese Industrialisierung und durch... die immer effizienter gestaltet. Also es ist gut, wenn sie effizient ist. Ich will jetzt gar nicht gegen Effizienz ein Plädoyer halten. Trotzdem brauchen wir mehr Menschen, die sich auch um Landschaftspflege kümmern. Und das sind ja auch die Bauern. Und ich sehe das nicht als Lösung an, zu sagen, ja, alle, die nicht davon leben können, müssen sich halt einen anderen Job suchen.
Das ist aber das, was wir uns als Wirtschaftssystem ausgesucht haben.
Ja, sicher.
So, dann muss ich jetzt sehr gute Argumente dafür finden, dass ausgerechnet eine bestimmte Berufsgruppe durch Subventionen daran gehindert wird, an diesem System teilzunehmen. Was ja auf der anderen Seite genauso ginge, Stichwort Landschaftspflege. Ich könnte per Ordnungsrecht die Agrarkonzerne dazu verdonnern, diese Landschaftspflege zu machen.
Einerseits, sicherlich. Also ich glaube das ist so ein komplexes System, an dem wir hier rumdiskutieren, was so viele verschiedene Aspekte hat. Also da ist ja die Landwirtschaft ist ja in hoher Bringschuld, was Klimaneutralität angeht. Ja? Also da hast du ja einen Riesenbatzen, der auf sie zukommt. Und ich glaube, das war ja auch eine Idee hinter diese Subvention, wir schaffen sie ab, zu sagen, ne, wir können uns das auch aus Klimagründen nicht mehr leisten, also machen wir das jetzt. Das umzubauen und dann noch irgendwie zu gucken, okay, wie können Leute denn in dieser Landwirtschaft auch ein menschenwürdiges Leben führen mit einem menschenwürdigen Gehalt? Wie kann man das so umgestalten, dass Natur, Mensch und Gesellschaft davon profitieren? Das ist eine Riesenfrage. Die aber auch natürlich von den Landwirten, die da jetzt demonstrieren, überhaupt nicht aufgeworfen wird. Also was die wollen, ist ja, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja, klar. Das wollen wir ja alle. Das ist ja das große Problem.
Darum haben wir immer CDU gewählt.
Genau. Ja. Genau. Ich finde schwierig, das mit dem Klimaargument zu begründen, weil ich meine, der muss ja mit seiner Maschine über den Acker fahren, um den Weizen zu ernten.
Ja, sicher.
Das heißt, der kann ja schlecht substituieren. Der kann ja schlecht sagen, ja gut, dann fahre ich jetzt halt, keine Ahnung, nur noch halb so schnell, dann verbrauche ich nur noch halb so viel Diesel. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das heißt, dieses Klimaargument, das kann zumindest für diese Streichungen, finde ich, kann das überhaupt nicht funktionieren.
Ja, ich weiß. Und wie gesagt, es ist auch die Frage, müssen das Subventionen sein oder kann es nicht doch funktionieren? Aber klar, das müsste dann EU-weit bzw. weltweit funktionieren, dass die landwirtschaftlichen Produkte teurer werden. Dann müsste gleichzeitig irgendwie die Löhne erhöht werden, damit die Leute sich die landwirtschaftlichen Produkte weiterhin leisten können und so weiter. Also mir ist klar, dass es ein riesen Rattenschwanz ist, der da dran hängt. Weswegen wahrscheinlich auch so wenig passiert, weil wo willst du denn anfangen? Wenn du eine Sache änderst an dem ganzen System, du kannst nicht nur eine Sache ändern, du musst alles ändern.
Und ja klar, so, das haben wir ja gesehen, was passiert, wenn du irgendwo anfängst.
Ja genau, das ist glaube ich jetzt diese Subventionsstreichung ein ganz gutes Beispiel dafür.
Ich habe dummerweise auch noch was gefunden, nämlich einen Artikel aus der Taz vom Dezember 2023. Die schreiben, der durchschnittliche Haupterwerbsbetrieb würde 2.900 € Subvention kriegen für einen Diesel. Diese Höfe würden aber 2022/23 insgesamt 480.000 einnehmen und 115.000 Gewinn verbuchen.
Das sind ja sehr andere Zahlen.
Ich verliere komplett den Überblick. Ich bin nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch Absicht ist, dass ich den Überblick verliere. Ja, weil am Ende kannst du dich ja nur darauf verlassen, was der Bauer sagt, der da mit seinem Trecker die Fähre behindert irgendwie. Aber
dafür haben wir ja die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft ist ja zuständig, den Überblick zu behalten und uns zu erklären, okay, was geht und was geht nicht, was müsste passieren, was kann passieren und wie könnte das passieren. Vielleicht müssen wir da mal jemanden finden, also was man so der Forschung.
Die Wissenschaft wird sagen, hier sind die Durchschnittszahlen, das ist alles kein Problem. Aber das Problem,
wir spiegeln nicht die Situation von Stefan wieder.
Exakt, das ist exakt das Problem. So, und dann gibt es wahrscheinlich den Nachbar von Stefan, der lacht sich kaputt über Stefan. Und der andere Nachbar von Stefan, der beneidet Stefan um sein komfortables Leben. Und das kriegst du ja alles gar nicht unter einen Hut. Das ist ja immer das Problem an Politik. Du willst ja 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger unter einen Hut bekommen. Und das schaffst du nur, wenn du einem Teil dieser Leute wehtust. Das heißt, die ehrliche Diskussion müsste wahrscheinlich so gehen, dass man sagt, ja, liebe, keine Ahnung, 1000 Bauern, 100 von euch wird das jetzt wehtun. Aber das ist jetzt halt so. Und dafür wird es 100 der 1000 Podcaster wehtun, dass das Internet teurer wird oder weiß der Geier. So
muss ja eigentlich der Werbemarkt eingebrochen ist. Also das ist
ja. Aber so muss ja eigentlich der Deal sein, dass man sagt, Leute, Demokratie ist, keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Und im Moment machen wir genau das Gegenteil. Im Moment versucht jeder durchzusetzen, dass er kriegt, was er will und den anderen die Schuld zu geben. Aber so, das ist ja nicht zukunftsfähig.
Ja, was halt zu dieser Debatte, genau wie zu allen anderen gehört, ist eben die Frage, wie fangen wir euch denn auf? Also wir muten euch was zu. Eventuell verliert ihr eure Existenzgrundlage. Ja, also das ist ja tatsächlich, worum es geht. Und das Höfesterben ist real. So, die Frage muss ja dann lauten, wie fangen wir die Leute auf in dieser Gesellschaft? Und da ist natürlich die Gleichzeitigkeit der jetzigen Politik, dass gesagt wird, ja nee, also alle, die irgendwie nicht arbeiten, sind böse und wir hacken auf denen rum und wir kürzen bei denen noch viel mehr und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass nicht nur massiv eingegriffen wird in die bestehenden Systeme, die sich verändern müssen. Wir müssen eine Transformation schaffen, das ist einfach so. Und da, wie du schon sagtest, das wird allen irgendwo wehtun. Aber gleichzeitig wird keine Sicherheit vermittelt, sondern massive Unsicherheit und massive Angst geschürt vor dem Fall, oh, was passiert denn eigentlich mit den Leuten, die nicht mehr in ihrem Beruf sind und wie scheiße behandeln wir die eigentlich als Gesellschaft?
Aber ist das nicht der Kern des Liberalismus.
Ja, natürlich.
Dass wir sagen, okay, weil du sagst, wir müssen uns überlegen, wie fangen wir die auf? Ist das wirklich der Job der Gesellschaft? Ich gehe jetzt mal von den Bauern weg. Ist es wirklich der Job der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Podcaster, denen die Werbeeinnahmen weggebrochen sind, dass die genauso viel Umsatz machen wie im Vorjahr? Das kann auch nicht der Job der Gesellschaft sein.
Das habe ich auch nicht gesagt, sondern dass sie keine Angst haben müssen. Dass sie wissen so, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen. Wenn ich irgendwie eine Depression habe, weil ich gerade meinen Job verloren habe, was nicht unwahrscheinlich ist, und deswegen irgendwie Termine verpasse oder nicht gleich antworte, dann werden mir nicht 3 Monate das komplette Bürgergeld gekürzt. So, klar, was ja gerade diskutiert wird. Ne? Es wird Angst gemacht.
Okay, klar. Aber nichtsdestotrotz, es gibt das ja, dieses Bürgergeld. Und es gibt ja den Sozialstaat. Das heißt, wenn alles wegbricht, wirst du dein Dach über dem Kopf so schnell nicht verlieren. Und die, ich sag mal, liberale Wirtschaftsordnung, die wir uns gegeben haben und die wir immer wieder in Wahlen bestätigen auch, die sagt ja im Grunde ganz klipp und klar, wenn du deinen Job verloren hast, such dir einen neuen, es gibt genug. Ja, sei flexibel genug, du bist in der Lage zu substituieren und zwar nicht nur Produkte, sondern eben auch Arbeitsplätze.
Ja,
jetzt könnte man hingehen und argumentieren, okay, die Bauern nehmen wir da raus. Ja, oder uns, die Podcaster nehmen wir da raus, weil die leisten einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft, denn die stellen ihre Sendungen kostenlos zur Verfügung, auf dass die Menschen sich eine Meinung bilden können. Und zwar abseits der, wie nennt man sie denn, abseits der professionellen Medienhäuser oder sowas. Aber
klar, also ich bin der Überzeugung, dass es Bereiche gibt, in denen wir diskutieren müssen, wie wir es schaffen, dass die Leute diese Bereiche weiterhin als Beruf bedienen wollen. Und da sind die Bauern oder ist die Landwirtschaft sicherlich der eine Bereich. Der andere Bereich ist die Pflege. Und da gibt es noch so ein paar. Ja, also wir haben auch LehrerInnenmangel momentan. Und ich glaube, das ist auch wieder Teil einer ganz, 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 ganz großen Diskussion. Wie wollen wir es denn schaffen oder wie können wir es denn schaffen als Gesellschaft? Essentielle Leistungen, Dienstleistungen, essentielle Bereiche aufrechtzuerhalten und eben nicht so eine Marktlogik zu überlassen und eben nicht zu sagen so, hey, läuft gerade schlecht, Pech, dann mach halt was anderes. Sondern es muss ja gemacht werden.
Ja, das heißt, wir würden ganze Sektoren im Grunde aus dieser Inwertsetzung wieder rausnehmen. Wir würden sagen, okay, Wohnen ist kein Markt mehr.
Ja, das wäre zum Beispiel toll.
Lebensmittelversorgung ist kein Markt mehr.
Ja, ist schwer,
aber wir wählen,
weiß,
wir wählen das nicht.
Ja, ja, klar.
Wir wählen das Gegenteil von dem, was vielleicht sinnvoll wäre. Die Frage ist dann immer noch, ob es wirklich sinnvoll wäre, weil Märkte lösen ja das Allokationsproblem, also die Verteilung knapper Ressourcen. Vielleicht ist das auch das Problem. Vielleicht ist das Problem, insbesondere auch der Landwirtschaft, dass deren Güter nicht knapp sind.
Ja. Ja,
vielleicht ist
im
da,
Moment zumindest nicht. Ja.
Vielleicht ist da das Problem. Und vielleicht, und auch das kriegst du national natürlich nicht gelöst.
Nee.
Vielleicht wäre der schlauste Protest, den die Bauern machen könnten, ihre Produkte zu verknappen. Aber das müssten sie europaweit koordinieren.
Können sie immer versuchen. Mhm. Das ist alles sehr schwierig.
Genau, kannst du ja mal versuchen, Freunde.
Ich find's wirklich eine,
total.
Das ist total vertrackt. Und trotzdem brauchen wir eine Lösung. Deswegen, ich bin ja immer, dass ich sage, okay, es ist komplex, ich verstehe es noch nicht. Mhm. Cool, das ist jetzt die Herausforderung, die wir haben als Journalistinnen, als PolitikerInnen, als Gesellschaft, als EU, als Wissenschaft, dass wir uns angucken, wie kriegen wir es denn hin? Was können wir denn machen? Also wie ist die Komplexität erstmal aufgebaut? Ja, was hängt mit was zusammen? Also was wird sich auch verändern müssen, wenn du einen Teil davon veränderst und wie? Aber es kann ja kein Grund sein, beim Alten zu verharren, nur weil man nicht weiß, wie man es verändern soll.
Das ist absolut. Und man könnte ja vielleicht sogar, das ist natürlich dann wieder so ein Bürokratieproblem sicherlich, aber wie ich finde auch ein lösbares. Man könnte zum Beispiel ja auch hingehen und sagen, nee, wir streichen jetzt diese Agrardieselsubvention und der Stefan, der muss dann halt beantragen, dass er seine 20.000 trotzdem kriegt, weil nämlich sonst geht sein Hof kaputt. Aber der Nachbar, dem das nicht wehtut, ja, der Nachbar, der sowieso das Dreifache hat, der kriegt das halt nicht. Da würdest du dann halt einfach Grenzen einziehen und nur so wie beim Wohngeld, wie bei allen möglichen Sachen, das ist okay, du kannst dir die Kohle direkt holen. Wir machen einen Stichtag und du holst dir das Geld direkt. Ist ja durchaus drin.
Ich habe mich auch gefragt, so 7 Euro noch was ist ja massiv unter Mindestlohn. 6 Euro noch was erst recht. Das ist,
Familienbetriebe sind das, ne? Also fällt halt alles in eine Kasse und wird nie stundenweise ausgewiesen.
Ja, und vielleicht sollte man das mal anfangen. Und vielleicht sollte man dann sagen, okay, weil ich meine, wenn du jetzt als Bürgergeldempfängerin arbeitest, dann kannst du ja trotzdem aufstocken. Oder wenn du arbeitest und unter dem liegst, was du als Bürgergeld bekämst, kannst du ja aufstocken. Also es gibt ja die Möglichkeit sozusagen, diese Differenz auszugleichen. Wäre das vielleicht eine Idee, dass man sagt, okay,
ich hole mir die Kohle nicht aus dem Landwirtschaftsministerium, sondern ich hole mir die Kohle aus dem Arbeitsministerium.
Ja, irgendwie so, dass clever. Man da eine Methode entwirft, zu sagen, okay, also wer in der Landwirtschaft arbeitet, gut, dann müssen die Stunden aufgeschrieben werden. Ne? Da muss natürlich geguckt werden, was verdient wer und das irgendwie abgerechnet werden. Aber wenn das unter einem bestimmten Mindestlohn liegt, dass der Staat clever. Sagt, so, und den Rest zahlen wir.
Und das würde vor allen Dingen eine ganz neue Diskussion aufmachen, nämlich eine Diskussion darüber, warum die Bauern denn eigentlich für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Ja. Und nicht eine Diskussion darüber, warum die scheiß Bauern für den Diesel weniger bezahlen müssen als ich, armer Podcaster. Ja.
Ja, ja, klar.
Und eine Sozialstaatsdebatte ist immer besser als eine Agrarsubventionsdebatte.
Vermutlich. Das meinte ich. Also, cool. Ja, dass man darüber cool. nachdenkt, was kann man denn, wie kann man es auffangen, wenn man Dinge verändert? Dass niemand in Angst und Schrecken leben muss und um seine Existenz bangen. Das ist im Wohnbereich ja genau das Gleiche. Die Leute leben in Angst und Schrecken und bangen darum, ob sie morgen sich das Dach über dem Kopf noch irgendwo leisten können, falls sie jetzt irgendwie wegen Eigenbedarf irgendwo raus müssen oder sowas. Naja, sehr langer Nachtrag.
Entschuldigung, ja.
Kein aber, Problem, aber es ist ja.
Ich schmeiß dafür schon mal ein Thema raus, und zwar das mit der Regierungsbilanz. Die Zeit hat nämlich mal nachgeguckt und gefragt, was wurde aus dem Anspruch der Regierung, die Gesellschaft zu modernisieren, also Familiengesellschaftspolitik den sogenannten Realitäten anzupassen, und hat eine lange Liste geschrieben, Link in Bio. So.
Schauen wir in die Ukraine. In der Ukraine gab es seit ungefähr um Weihnachten rum massive Luftangriffe auf verschiedene Orte in der Ukraine, darunter Kiew und Charkiw, als die beiden größten Städte eigentlich. Charkiw ist die größte Stadt in der Ostukraine. Und da haben die Luftangriffe am 27. Dezember angefangen. Und allein an diesem Tag, also am 27. Dezember, sind mehr als 100 Raketen auf Charkiw abgeworfen worden. Das Problem ist, dass die Menschen in der Stadt jetzt natürlich wahnsinnig verängstigt sind und immer mehr auch die Stadt verlassen. Wie Russland halt so ist, haben sie vor allem zivile Objekte angegriffen und getroffen wurden zum Beispiel das regionale Onkologiezentrum, also Krebsforschungszentrum, und das Charkiw-Stadtkrankenhaus Nummer 28. Die sind in einer Umgebung, in der ansonsten, also außer diesen medizinischen und anderen zivilen Einrichtungen, keine einzige militärische Anlage zu finden ist. Russland aber zieht es weiterhin durch. Die behaupten ja schon immer so, wenn sie irgendwo was getroffen haben, ja nee, das sind alles militärische Ziele, die wir getroffen haben. Das sind keine wissenschaftlichen Einrichtungen oder Cafés sogar. Also es wurde auch ein Café in Charkiw getroffen, sondern Russland sagt dann, das war ein Lager mit Flugzeugraketen natürlich. Also.
Was mich total wundert, ist, dass Russland noch nicht einen Netanyahu gezogen hat und gesagt hat, ja, da sind die Kommandozentralen unter den Kneipen gewesen.
Ja gut, weil es halt bei der Hamas weiß es die ganze Welt, bei der Ukraine weiß die ganze Welt, dass es natürlich nicht so ist, aber gut.
Bei Russland weiß auch die ganze Welt, dass es lügt.
Ja.
Und das, also,
bei Netanyahu. Ne, ja, aber gut, anderes Thema. Und dann war relativ stark in den Medien, dass zwei Raketen das einzige 5-Sterne-Hotel in Charkiw getroffen hatten, weil vor allem ausländische Journalistinnen dort nämlich leben. Da hat es auch ein Team vom ZDF getroffen und ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Russland behauptet hier, ja, also dieses Hotel sei natürlich auch ein militärisches Ziel gewesen, weil dort verstecken sich ausländische Söldner. So. Mhm. Ja, naja.
Ja, das ist ja dann im Grunde die Kommandozentrale unterm Krankenhaus. Ne?
Ja, es ist die Netanyahu-Karte, wenn du so willst. Insgesamt wurden in den vergangenen 6 Tagen 4 Menschen getötet, über 100 verletzt und über 100 Wohn- und Verwaltungsgebäude beschädigt. Und das hat jetzt so stark den psychologischen Druck eben auf die Menschen in Charkiw erhöht, dass sich dort niemand wirklich mehr sicher fühlt und die Leute eben die Stadt verlassen. Dann gab es noch eine Meldung, dass von den Leopard-Panzern, die Deutschland letztes Jahr an die Ukraine geliefert hatte, sehr viele überhaupt nicht funktionieren. Das hat unterschiedlichste Gründe, aber auch das ist nicht gerade eine gute Nachricht für die Ukraine momentan. Und wir bleiben im Osten, gucken kurz in die Slowakei. In der Slowakei ist ja seit letztem Herbst wieder der schöne Herr Fico, Premierminister Robert Fico, der jetzt vor allem, wie der Guardian berichtet, gegen Journalisten durchgreift. Und das ist bemerkenswert, weil er eine eigene Geschichte hat, nämlich vor gut 6 Jahren, da wurde, du hattest das hier damals, weiß ich noch genau, in der Wochendämmerung auch berichtet, der Journalist Jan Kuciak ermordet. Mhm. Daraufhin gab es in der Slowakei massive Proteste und der damalige Premierminister ist zurückgetreten. Wer war der damalige Premierminister?
Robert Fico.
Ja, genau. Kuciak hatte nämlich zum Thema Korruption in der slowakischen Regierung recherchiert. Und dass er dann gestorben ist, das hat viele zu der Vermutung gebracht, dass er, ja, dass da zwischen irgendwelchen hochrangigen slowakischen Politikern, denen er auf der Spur war, und der organisierten Kriminalität in der Slowakei wohl Verbindungen sein müssten. Das ist inzwischen alles offenbar vergessen. Also keine 6 Jahre später ist dann Fico wieder an die Macht gekommen. Und jetzt hat er verkündet, dass er mit 4 Medienunternehmen nicht mehr kommunizieren wird oder seine Regierung mit 4 Medienunternehmen nicht mehr kommunizieren wird. Und darunter ist auch die Nachrichtenseite Actuality. Für die hatte nämlich Jan Kuciak gearbeitet.
Naja, guck an.
Der Vorwurf lautet, den kennen wir auch schon aus vielen anderen autokratischen Ländern, diese Medien würden natürlich nicht die Wahrheit berichten.
So. Natürlich nicht, nee.
Ja, und das ist ja, weiß ich nicht, eine Fortsetzung von vielen typischen Autokraten, also das Vertrauen in unabhängige Medien untergraben, besonders kritische Medien, ja, also gerade hier der Fall ist ja natürlich, wenn Korruption aufgedeckt werden soll, besonders kritisch.
Ja, das ist es, was passiert ja bei uns auch, ne? Die ja, Systemmedien,
ja. Ja, genau.
Die, wie heißen die anderen, die Mainstream-Medien,
Lügenpresse.
Die Lügenpresse, ist ja nichts anderes.
Ja, ja,
dass
genau.
Es da halt von der Regierung ausgeht, aber so weit sind wir da wahrscheinlich auch gar nicht von entfernt, dass es bei uns auch so kommt.
Ich wollte gerade sagen, also mal sehen, was dieses Jahr so in manchen Bundesländern passiert, in denen gewählt wird. Vielleicht haben wir dann da auch Regierungen, die so drauf sind und tatsächlich sickert das immer mehr auch in die Bevölkerung ein in der Slowakei. Also der Guardian hat verschiedene JournalistInnen auch zu Wort kommen lassen, die alle berichten, dass es in den vergangenen Jahren wie auch bei uns, also rechte Rhetorik in der Regierung führt zu Angriffen auf der Straße, ja, also dass sie angesprochen werden, als Feinde der normalen Menschen bezeichnet werden, bekommen Dutzende Hassnachrichten auf Social Media und per Mail. Und was ich bemerkenswert fand, und ich glaube, das kann man auch auf uns übertragen, ist, dass das wohl mit der Covid-Pandemie angefangen hat, so krass zu werden. Also die hat dazu beigetragen, dass das Vertrauen in den Journalismus noch schlimmer diskreditiert wurde als davor schon. Und deswegen liegen zwischen diesen Protesten nach dem Mord an Jan Kuciak und jetzt Angriffe gegen Journalistinnen auch nur nicht mal 6 Jahre. Ja. Und ja, wie du schon sagtest, also Mainstream-Medien, so ein typisches Stichwort, was dann dort genannt wird. Verschwörungstheorien spielen eine massive Rolle. Und jetzt ist mit Fico natürlich auch ein pro-russischer Premierminister an der Macht. Das heißt, es wird ja massiv aus Russland auch betrieben, dieser Hass auf die Medien, Lügenpresse und so weiter. Und
Zwietracht säen genau. In den liberalen Staaten, ja, also in den liberalen Gesellschaften. Ja.
Und das Problem ist jetzt halt, dass mit Fico jemand an der Macht ist, der dieser russischen Propaganda nicht nur nichts entgegensetzt, sondern sie halt auch mitspielt. Mhm. Und damit passt die Slowakei dann ganz gut zu Ungarn. Mhm. Und damit wären es auch wieder 2 Sorgenkinder, die in der EU wahrscheinlich in den nächsten Jahren für Trouble sorgen könnten, nachdem ja Polen inzwischen wieder ein bisschen mehr zurück in den Schoß der Demokraten gekommen ist.
Und ich frage mich auch immer wieder, ich hatte heute auch wieder im Hausflur so ein Gespräch mit einer meiner Nachbarinnen. Da ging es dann auch um Bürgergeldstreichung und die wollen ja alle gar nicht arbeiten und sowas. Mhm. Und ihre Begründung war, und die war nicht zu knacken, ich kenne genug Leute, die nicht arbeiten gehen einfach die Knete vom Staat kassieren. Und das Problem da und auch bei dem, was Fico da macht, auch bei dem, was während der Pandemie passiert ist, woher auch dieser Lügenpressevorwurf kommt, ist ja, dass im Grunde private Erfahrungen Ich habe mich nicht angesteckt. Ich kenne jemanden, der kassiert Stütze, obwohl es ihm nicht zusteht. Also private Erfahrungen, ja im Grunde private Affekte, weil das regt einen ja auf. Ne? Ich kenne da einen, der ist gemeiner als ich. Also dass solche privaten Affekte zur Politik gemacht werden. Mhm. Ja, weil ich die war, du musst dir das mal vorstellen, die war noch nicht mal von diesem, die müssen alle, wohlgemerkt, müssten alle die Stütze gestrichen kriegen, damit sie alle arbeiten gehen. Ja? Das war noch nicht mal damit irgendwie wenigstens zu verwässern, dass ich gesagt habe, ja, warte mal bitte, Steuerhinterziehung kostet uns ein Hundertfaches im Jahr. Mhm. Ja? Weiß ich gar nicht, ob das stimmt oder ob ich Scheiße erzähle, aber ich glaube, es sind 100 Milliarden, die uns Steuerhinterziehung pro Jahr kosten. Das war der egal. Weil Steuerhinterziehung, vermute ich jetzt mal, kann sie im Zweifelsfall selbst betreiben. Ja, aber ja. Stütze kriegt sie nicht, weil sie arbeiten geht. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie man da rauskommen könnte. Also wirklich nicht. Ich schlag dann gelegentlich, da gab es auch wieder einen schönen Artikel, der hat seinen alten Artikel nochmal hochgeholt. Ich schlag gerne bei George Lakoff nach, das ist ein amerikanischer Linguist. Der hat 2015 oder 16 schon mal einen Artikel geschrieben, der heißt Understanding Trump.
Ja.
Also warum laufen die Leute dem hinterher? Da geht es dann um klassische Rollenbilder in den Familien mit einer starken Vaterfigur und solchen Sachen. Mhm. Und der hat das Ding auch Ende letzten Jahres nochmal hochgehoben und nennt es Understanding Trump Again. Und das lässt sich ganz gut auch auf unsere Gesellschaften hier in Europa übertragen. Aber auch da finde ich wirklich sehr gute, sehr nachvollziehbare Zustandsbeschreibungen, aber eine wirkliche Handlungsempfehlung kann ich da für mich immer noch nicht rausziehen, weil du kannst mit solchen Daten, 100 Milliarden pro Jahr, das ist viel zu abstrakt, um gegen so einen Affekt anzuargumentieren. Mhm. Und vielleicht muss man tatsächlich alles dann irgendwie affektieren. Ja, dass man einfach sagt, ja, toll, das kostet, ne, der Arbeitslose kostet dich jede Woche 3 Euro und der Steuerhinterzieher kostet dich aber jede Woche 300 Euro oder sowas. Vielleicht kann man es so, aber ich, selbst das wird ja nicht durchdringen.
Nee.
Weil im Zweifelsfall finden die Steuerhinterziehung ja super, ja, weil das geht ja gegen den Staat. Und der Staat, das sind ja immer die anderen.
Die da oben. Ja, ich glaube auch, das ist das Schwierigste eigentlich, dass man den Leuten nicht klargemacht bekommt, dass die Politik wir alle sind. Also so, ja. Wir sitzen alle in diesem Boot auf eine Art und wenn da irgendwas schiefläuft, dann sind wir alle auch mitverantwortlich dafür.
Mhm. Ja klar kann man wählen gehen, aber was ändert das denn, wenn ich 1-2 Stimmen abgebe? Ja,
du kannst aber auch kandidieren, du kannst auch, genau. Ne? Also man kann schon mehr machen, als nur wählen zu gehen. Klar, dafür braucht es dann wieder Zeit und dafür braucht es die Muße und Politik ist ein Scheißjob, muss man auch mal sagen. Ich habe mich auch gegen, und zwar aktiv gegen diesen Beruf entschieden, nachdem ich eine Weile dachte, der wäre vielleicht irgendwie sinnvoll. Und der ist sinnvoll, aber das muss man auch aushalten können. Zum Beispiel von allen gehasst zu werden.
Ja, wo wir bei Wahlen sind, in der Taz ein schöner Artikel zum selber Nachlesen dann. Es ist äußerst lang, umfangreich und mit vielen Zahlen. In diesem Jahr, also 2024, werden insgesamt gut 40% der Weltbevölkerung wählen.
Unglaublich, ja.
So viele Menschen haben noch nie zuvor in der Geschichte innerhalb eines Jahres gewählt. Also gut, 1,5 Milliarden in Indien und so, ne? USA, Südsudan, Russland, Taiwan, Europäische Union, Deutschland, also ganz schön viel. Link in Bio, wie immer.
Das, weißt du, ich habe den auch gelesen, den Artikel, und ich dachte, Scheiße, das macht mir Angst. Weil
auf eine Art, ne?
Wie kann, also in diesem Jahr kann sich so viel Krasses verändern.
Ja.
Auf einmal.
Ja.
Ugh. Ich werde schon keinen Bock mehr.
Ich hätte schon keinen Bock mehr, kotzt mich jetzt schon an. Erstmal Stütze streichen allen. Und dann hatte ich noch was, auch nicht aus den Kommentaren, sondern aus unseren E-Mails. Und zwar hat Michael eine Mail geschickt und schreibt, ich fände es toll, wenn ihr mal eure Meinung im Podcast teilen würdet, mit welcher Auswahl an Wochenzeitungen man sich in relativ kurzer Zeit einen, Anführungszeichen, umfassenden Überblick über das aktuelle Geschehen verschaffen kann. Und er fragt, braucht es mehrere Zeitungen aus verschiedenen Richtungen? Sind diese Richtungen überhaupt noch so vorhanden? Braucht es überhaupt eine Wochenzeitung?
Hm.
Ich fange hinten an. Ja, es braucht eine Wochenzeitung, weil Wochenzeitungen nämlich auf der einen Seite einen längeren Atem haben. Ja. Die großen Recherchen im Spiegel, die großen Recherchen in der Zeit. Und weil die sich andererseits auch Zeit lassen können mit der Berichterstattung. Die Zeit kommt immer am Donnerstag, der Spiegel kommt immer am Freitag.
Die Wochentags sind also nicht, kommt am Samstag.
Genau. Die sind also nicht gezwungen, ihrer Leserschaft unmittelbar irgendetwas zu berichten, sobald es passiert ist. Das macht die weniger atemlos als die Tageszeitung.
Deswegen ist auch die FAS besser als die FAZ.
Zum Beispiel. Wichtig dabei ist, auf keinen Fall die Webseiten der Wochenzeitungen zu nutzen. Weil die Webseiten der Wochenzeitungen hebeln deren Vorteile des längeren Atems und der Gelassenheit, hebeln diese Webseiten nicht nur aus, sondern die konterkarieren das sogar. Weil auf diesen Webseiten muss ständig was vermeintlich Neues passieren, um die Leute bei der Stange zu halten. Das passiert viel über Algorithmen im Hintergrund, kann man sich auf spiegel.de sehr schön angucken. Der Spiegel misst, welches nachrangige Thema oft geklickt wird und macht es dann im Laufe des Tages zum höherrangigen Thema. Kann man sich ganz gut angucken. Muss man nur einen Tag lang nur die Spiegel-Webseite beobachten, welche Themen da wieder groß werden, klein werden, verschwinden, wieder auftauchen und so. Also das ist echt ein Problem. Also die Webseiten der Wochenzeitungen sind ein Problem für die Wochenzeitungen oder für die Wahrnehmung der Wochenzeitungen.
Bei der Zeit finde ich es nicht so krass wie beim Spiegel, muss ich aber sagen.
Ja, ja, der Spiegel ist der Hammer. Das
ist krass.
Ja, das ist total krass. Ja, das ist
einfach nur aberwitziges, klickgesteuert.
Ein aberwitziges Rauschen, was da passiert, ja.
Ja, nicht nur Rauschen, sondern, ich meine, der Spiegeltitel, jetzt, also die Titelseite vom gedruckten Spiegel hat ja das gleiche Ding. Die will gekauft, also die will, dass du es kaufst. Also die will dafür sorgen, dass du es kaufst. Das heißt, es ist immer eins drüber. Oder oft, sehr oft eins drüber und sehr oft sehr kritisierenswert, finde ich. Und so ist aber fast jede Headline auf der Webseite Spiegel Online, weil jede einzelne will, dass du es klickst. Das ist furchtbar. Ich hasse diese Seite, wirklich Spiegel Online. Ich bin da so gut wie nie, es sei denn, ich klicke von irgendwoher, weiß ich nicht, aus Blue Sky einen Artikel von Samira El-Wazir oder sowas. Ja, also dass ich ganz gezielt Artikel von mir vertrauenswürdigen AutorInnen dort lese.
Dazu kommt ja auch noch, dass der Stil des Spiegels äußerst fragwürdig ist. Auch im Magazin merkt man das ja immer wieder. Also die ersten beiden Absätze kannst du grundsätzlich streichen. Da ist keinerlei Information drin. Ja. Das ist einfach immer nur irgendwie dämliche Einleiterei mit irgendwie die Leserschaft da abholen, wo sie steht oder was das soll. Dann kommen ein paar Informationen, dann kommt wieder so eine Aufblase. Also den dritten und den vierten Absatz kannst du lesen. Fünfter und sechster sind meistens wieder vollkommen überflüssig. Also der Spiegel verschwendet gerne die Zeit seiner Leserschaft. Andererseits hat er aber auch wirklich gute Recherchen. Michael fragt ja auch, braucht es mehrere Zeitungen aus verschiedenen Richtungen?
Ja.
Nein.
Doch.
Nicht zwingend. Nein. Du brauchst nicht zwingend Zeitungen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig. Ach so. Und das macht Spaß, die zu haben. Also wenn du es dir leisten kannst, mach ruhig. Weil vielfältige Blickwinkel ist ja immer ganz interessant, auch vielfältigere Themenauswahl. Ja, du wirst im Spiegel vieles nicht lesen, was du in der Zeit liest. Du wirst in der FAZ vieles lesen, was du nicht im Spiegel liest und so weiter. Ja, was habe ich jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade Unsinn geredet habe.
Doppelt in den Spiegel gedisst, aber das macht
nichts. Ach so, okay, ja.
Das tut ihm gut.
Und er sagte, sind diese Richtungen überhaupt noch so vorhanden? Ja, sind sie. Ja? Der Spiegel zum Beispiel, der macht viel mehr Aktuelles, viel mehr, was passiert eigentlich gerade in Berlin, in der Politik und so. Die Zeit macht viel mehr Reflexion über die Dinge, die passieren bzw. passiert sind. Die Wochentaz, ja, die hat Themen, die andere überhaupt nicht sehen. Ja? Schwellenländer, kontinuierlich Afrika, Südamerika, Feminismus, das ist so ein Blickwinkel, der da so. Und von daher braucht es mehrere, nicht zwingend, aber zwei wären schön. Und meine Empfehlung wäre die Zeit und die Wochentaz. Weil Wochentaz aus den genannten Gründen und die Zeit, weil die Zeit wirklich liberal ist. Und die ist teilweise derart liberal, dass es fürchterlich wehtut, weil das so ins Rechtskonservative reinreicht so ein bisschen. Und die Zeit aber, finde ich, die bearbeitet diese rechten Themen sehr, sehr oft in einer Art und Weise, dass sie da drin nochmal wirklich originelle Gedanken findet, die eventuell tatsächlich ein Stück weiterführen. Weil das Problem bei Konservativen ist ja, also die Rechten, die erzählen seit Jahrzehnten denselben Scheiß, immer und immer und immer wieder. Die Zeit, finde ich, schafft das aber, diesen Scheiß irgendwie trotzdem in den Zeitgeist hinein zu kontextualisieren. Mhm. Und ich empfinde das als erfrischend. Mhm. Und für einen tagesaktuellen Überblick, da reichen Tagesschau und Heute oder Tagesthemen und Heute-Journal. Ja. Und auch da würde ich eher erst hingehen und die Sendungen nutzen, weil die kuratiert sind. Da gibt es eine Auswahl an Nachrichten. Und danach vielleicht noch mal zu gucken, was ist denn sonst heute noch Interessantes passiert.
Mhm. Ja, voll. Also ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn Leute mir solche Fragen stellen, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? So, weil ich so denke, ja,
darum habe ich es mir aufgeschrieben.
Soll ich jetzt irgendwie erzählen, was ich so alles lese? Das überfordert doch alle Menschen. Und ich kann es mir halt auch nicht anders vorstellen, weil es liegt daran, dass es mein Beruf ist.
Ist also, bei mir ja ähnlich, ja. Aber trotzdem stelle ich mir häufiger die Frage, also weil ich bin ja immer, wir kennen uns ja schon länger, ich habe ja immer Sorge, morgen pleite zu sein. Hm. Das heißt, ich stelle mir regelmäßig auch die Frage, was davon würde ich denn als letztes abstellen. Welches Abo würde ich als letztes abgeben? Und das ist tatsächlich die Zeit und die Taz.
Ich habe ja wieder ein Taz-Abo, ein richtiges. Ich bekomme jeden Tag eine Taz in den Briefkasten. Seit dem 7. Oktober. Weil ich hatte zufälligerweise ein Probeabo zu der Zeit. Und dann war die Wochentaz nach diesem 7. Oktober, also genau eine Woche später, hat mich so aufgefangen in meinem... Ich war auch völlig durch den Wind, so sage ich mal, dass ich gedacht habe, okay, das, liebe Taz, allein dafür kriegt ihr jetzt die nächsten 20 Jahre von mir das Abo bezahlt. Ich finde das einfach richtig toll gemacht und deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich auch als letztes die Taz. Na, auf jeden Fall, weil ich habe es mir selber versprochen. Aber
ja, das ist tatsächlich bei mir noch so ein bisschen, also wenn du mich jetzt fragen würdest von der Zeit und der Taz, welche wäre die letzte, die du abbestellst?
Dann nimmst du die Zeit und ich die Taz, dann haben wir haben wir es irgendwie gut ausgeglichen.
Clever.
Nein, ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern mal als Beispiel nehme, die sind ja Zeitleser. Mhm. Also die haben jede Woche die Zeit, die hören jeden Tag im Deutschlandfunk Kultur, glaube ich, dieses Mittagsinterview, was da läuft. Mhm. Und gucken jeden Abend die Tagesschau. Nee, nicht die Tagesschau, die gucken jeden Abend Heute-Journal beim ZDF. Und da muss ich schon sagen, bin ich immer sehr stolz auf meine Eltern, kann man ja hier auch mal sagen, wie gut informiert sie sind und wie viel Gedanken sie sich machen. Und ich habe das Gefühl, und das entspricht ja dem, was du auch gesagt hast, dass das schon gut reicht, um informiert zu sein und um und irgendwie nicht abgehängt zu sein, so von dem, was passiert.
Nicht abgehängt zu sein, sich eine Meinung bilden kann und vor allen Dingen auch diese ganzen, also von den 100 Nachrichten, die du jeden Tag mitbekommst, lass davon vielleicht mal 10 wirklich relevant für dein Leben sein. Mhm. Der Rest ist auch interessant. Wie übrigens ein Feed heißt, den ich auf Mastodon befülle mit Nachrichten, die ich hier nicht in der Sendung erzähle. Reklame.
Auch interessant ist, was im Nahostkonflikt gerade so alles passiert. Da gab es verschiedene Eskalationen. Die eine Eskalation ist militärischer Art. Da hat die israelische Armee einen Hamas-Führer getötet. Saleh al-Aruri heißt der. Wurde diese Woche in Beirut ermordet. Der war stellvertretender Leiter des Politbüros der Hamas. Hat eine lange Geschichte in der Hamas. Ist da irgendwie schon 1987 beigetreten, also schon sehr, sehr lange dabei, hat beim Aufbau der militärischen Präsenz im Westjordanland geholfen und hat auch engste Verbindungen sowohl in den Iran als auch zur Hisbollah in Libanon. Und den hat es jetzt erwischt. Libanesische Medien haben berichtet, dass er bei einem Drohnenangriff durch Israel auf dieses Hamas-Büro in Beirut getötet wurde. Noch 6 weitere Personen wurden auch getötet. Und ja, das hat jetzt in Libanon für ziemlichen Aufruhr gesorgt, weil es geht nicht nur darum, wer getötet wurde. Okay, ein hochrangiger Hamas-Beamter. Klar, aber auch wo. Der libanesische Premierminister, der geschäftsführende Premierminister, hat die Tötung als, Zitat, neues israelisches Kriegsverbrechen bezeichnet. Mhm. Das angeblich sagt er, darauf abzielt, den Libanon in eine neue Phase des Konflikts hineinzuziehen. Da denke ich immer so, ja, du kannst jetzt auch entscheiden, dich nicht in sowas hineinziehen zu lassen, aber gut. Mhm. Und jetzt droht die Hisbollah mit einem schwerwiegenden Angriff auf Israel und droht mit Vergeltung und so viel zur militärischen Eskalation. Also haben auch alle Medien diese Woche so, es droht eine neue Eskalation im Nahen Osten. Okay, dann gab es eine weitere Eskalation, die ist politischer Art und die finde ich auch sehr schwierig. Die israelische Regierung ist ja bekanntermaßen sehr rechts. Wobei man dann schon sagen muss, der Premierminister Benjamin Netanyahu ist fast noch der gemäßigste.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Seine Minister Itamar Ben-Gvir ist da sehr berüchtigt und dann gibt es noch den Smotrich, das sind beides so extreme Hardliner und die sind diese Woche beide mit Äußerungen aufgefallen, die, ich glaube, ihrer Fantasie nach einer, man muss es wirklich so sagen, Vertreibung der Palästinenser und damit meine ich eine komplette Vertreibung aus Gaza ausgedrückt hat. Da hat zum Beispiel der Ben-Gvir am Montag gesagt, dass der Krieg eine, Zitat, Gelegenheit bietet, sich auf die Migration der Bewohner des Gazastreifens zu konzentrieren. Und der Finanzminister Smotrich hat dann auch diese Woche im Radiosender der israelischen Armee davon geredet, dass rund 90% der Bevölkerung des Gazastreifens, Zitat, beseitigt werden sollten.
Weiter, das ist so irre.
Ja, Wahnsinn, das, oder?
Also normalerweise müsste so jemand, also stell dir mal vor, Lindner würde sowas sagen.
Ja, gut.
Da müsste, also da müsste doch Scholz.
Ja, ja.
Ja. Und da ist das ist total irre.
Ja, ja, es geht noch weiter.
Sowas kann man sagen, aber dafür hat man halt Dresche verdient.
Ja, ne? Voll. Das Zitat geht noch weiter, muss man fairerweise noch den Rest dazu, denn wenn es 100.000 oder 200.000 Araber in Gaza gäbe und nicht 2 Millionen, dann sähe der ganze Diskurs über den Tag danach anders aus. Zitat Ende.
Hat er nicht Unrecht, aber ich glaube, er meint was anderes als ich.
Ja, absolut. So, und jetzt haben Simone Schlindwein und Judith Poppe in der Taz ein bisschen diese ganze Idee der Vertreibung der Palästinenser aus Gaza unter die Lupe genommen und die neueste Variante dieser Idee ist es offenbar, dass man die Palästinenser aus dem Gazastreifen in die Demokratische Republik Kongo bringen könnte.
Achso, weil Ruanda schon voll mit den Flüchtlingen aus Großbritannien ist oder was?
Nee, weil also offenbar gibt es sehr gute Beziehungen zwischen Netanyahu und dem Präsident von Kongo. Und die Beziehungen zu Kongo sind deswegen besonders gut, weil erstens ein israelischer Oligarch dort zu den einflussreichsten Geschäftsmännern gehört. Gott. Fand ich auch schön, dass sie Oligarch gesagt haben. Ich finde, wir sollten einfach immer Oligarchen sagen, wenn Leute zu viel Macht haben. Und in Kongos Hauptstadt lebt die größte jüdische Gemeinde Afrikas. Das heißt, da gibt es wirklich enge Verbindungen. Jetzt keine Ahnung, wie weit das fortgeschritten ist, aber es ist anscheinend wirklich eine Idee, wo drüber nachgedacht wird. Es ist absurd.
Das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht, das ist eine ethnische Säuberung, das kannst du nicht machen.
Ja, ja, also genau, also weil das, so wie Smotrich und Ben-Gvir es ausgedrückt haben, wird es auch klar, ne? Also die beiden sind halt einfach rechtsextreme Hardliner. Und dass die da kein Blatt vor den Mund nehmen und den Diskurs immer schön weiter nach rechts schieben, indem sie im Grunde sagen, eine ethnische Säuberung finden wir eigentlich die beste Lösung, ja, wenn man es mal auf den Punkt bringt, mal, also sehr zuspitzt. Dass aber Netanyahu selbst jetzt auch davon spricht, man arbeite daran, eine, und jetzt zitiere ich ihn, freiwillige Migration, Zitat Ende, der Menschen aus Gaza zu bewerkstelligen, das ist ja letztendlich das Gleiche, nur in nett.
Ja, das erinnert vor allen Dingen, ich habe vor 20 Jahre her oder so, habe ich ein Buch gelesen, das hieß Die ethnische Säuberung Palästinas und ist von einem linken israelischen Historiker, Ilan Pappe hieß der, glaube ich. Das ist natürlich auch, ne, also
ja,
da gibt es ja genauso einen Historikerstreit letztlich, wie in allen anderen Ländern um die Interpretation der Geschehnisse der Vergangenheit. Und Pappe schrieb halt aus seiner Position eben darüber, dass de facto eine ethnische Säuberung stattgefunden hätte rund um die Staatsgründung Israels. Das ist übrigens das Buch, das mich dazu gebracht hat, in die Lösung im Nahostkonflikt darin zu sehen, dass die Palästinenser den Israelis verzeihen müssten. Hm. Ich rede von vor 20 Jahren. Mhm. Ich rede nicht, ne? So. Mhm. Das war so die Idee und da hängt ja sehr viel mehr dran, nämlich um mir verzeihen zu können, muss ich auch glaubhaft um Verzeihung bitten. Und im Falle eines Staates wie Israel kannst du natürlich nicht einfach nur einen Präsi hinstellen, der sagt, Entschuldigung, und jetzt verzeiht mir mal alle, sondern das muss mit Handlungen einhergehen, ja, und Zugeständnissen, ja, und sonst wie. Ne? Also wenn ich sage, der Nahostkonflikt ließe sich lösen, indem die Palästinenser den Israelis verzeihen, dann heißt das, die Israelis müssen die Palästinenser auch in eine Position bringen, in denen aus der heraus sie ihnen verzeihen können, ja, vielleicht sogar verzeihen müssen. Und das wird schmerzhafter für die Israelis, als es für die Palästinenser, ja, je werden könnte in diesem Prozess. Nur so viel erklärt, weil fällt mir gerade so ein. Jedenfalls, was Pappe in diesem Buch beschreibt, das ist eine freiwillige Auswanderung letztendlich.
Ja, also sind Anführungszeichen,
ein paar,
ne?
Ja, klar, ein paar haben sie Häuser zerschlagen, mhm, ein paar haben sie erschossen, ein paar haben sie verdroschen, ein paar haben sie vertrieben und der Rest ist einfach freiwillig gegangen, weil er gesagt hat, nee, bevor sie mich holen, gehe ich lieber. Und ja, das geht nicht.
Ja, eben. Und
wir reden hier über ein zivilisiertes Land mit einer funktionierenden, ja, ja, Zivilgesellschaft, die so sehr demonstriert hat, dass das oberste Gericht jetzt gerade diese Justizreform gekippt hat und so. Also das geht nicht.
Ja, also mir kommt die Regierung vor, wie das in Russland läuft. In Russland läuft es ja immer so, dass in den Medien extrem rechte Positionen lanciert werden, um den Diskursraum erstmal zu verschieben. Und dann kommt Putin mit einer gemäßigteren Position, die ihn dann als sehr besonnen dastehen lässt, obwohl sie eigentlich super radikal und bösartig ist. Und so kommt mir das gerade bei denen vor, dass die so ein bisschen so ein Good Cop, Bad Cop Ding machen.
So fühlt sich das an, ja.
Was aber auch mein Gefühl in den letzten, weiß nicht, ein bis zwei Wochen war, das ist, dass die Regierung in Wahrheit gar keine Antworten auf die dringendsten Fragen hat. Also wie soll dieser Konflikt weitergehen, wie soll er enden, was machen sie dann? Also sie haben halt rechte Hetze, sie haben rechte Rhetorik, aber international, also diese Fantasien von der Vertreibung letztendlich werden international, wenn sie das durchziehen würden, würden sie alleine dastehen. Ja, die, ja, USA haben schon mehrfach scharf kritisiert, was in Gaza passiert. Das Auswärtige Amt hier in Deutschland hat sich diese Woche eingemischt und diese extremen Hardliner auch scharf kritisiert. Jetzt ist Südafrika gerade vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gezogen und hat Israel wegen Völkermords verklagt. Also die Unterstützung war schon nur von sehr wenigen Staaten, muss man ja auch mal sagen. Und die wackelt immer weiter. Und ich hoffe, also das ist meine Hoffnung in dieser ganzen Eskalation letztendlich, dass die einfach nur das Ende dieser Regierung beschleunigt. Dass die Menschen im Land auch der Regierung die rote Karte zeigen, so wie das, du hast es gerade gesagt, das oberste Gericht jetzt ja auch die Justizreform gestoppt hat. Und dass die da so schnell wie möglich einfach, ja, weg vom Fenster sind.
Was denn dann? Dann gibt es eine neue Regierung. Was sollen die denn dann machen? Also die jetzige Regierung, also die Regierung Netanyahu, die hat Israel ja im Grunde in eine Position manövriert, in der die Frage, was sollen wir denn machen, wenn wir jetzt hier nicht die Hamas mit aller Gewalt bekriegen, die ist ja kaum noch zu beantworten. Also ich wüsste keine Antwort. Okay, zieht euch alle zurück und dann geht's wieder von vorne los. Kann auch nicht die Lösung sein. Macht so weiter und dann geht's wahrscheinlich auch irgendwann wieder von vorne los, weil, ne, dann hast du wieder genug Leute, die sich auf die Ereignisse des Winters 23/24 beziehen, indem sie, wenn sie den nächsten Anschlag planen. Ich weiß immer noch nicht, was sie machen. Was sie hätten machen können, das ist mir mittlerweile klar, nämlich nichts. Die hätten nach dem 7. Oktober erstmal nichts machen müssen. Und sei es nur für 14 Tage. Und dann hätten die Palästinenser nämlich weiter gebombt. Und dann hätte Israel sagen können, guck mal hier, wer ist hier der Böse?
Ja, aber das ist auch eine sehr zynische...
Natürlich ist das zynisch, aber ist das weniger
zynisch?
Damit opferst
du ja Menschen deiner eigenen Bevölkerung.
Aha, aber das ist...
Nur damit der Rest der Welt dich nicht ausschimpft. Es ist ein bisschen... Ja. Obwohl du, ja, also natürlich, was passiert dann? Also was dann passiert, ist hoffentlich, dass die Rhetorik erstmal nicht so krass ist und wir hier nicht die Vertreibung oder den, ja, letztendlich das, was auch schon vorher aus dieser Regierung kam, war ja auch genozidal. Also da, ne, das haben ja auch Kommentatoren uns immer wieder in die Kommentare reingeschrieben. Also die Regierung selbst hat, glaube ich, mit den Palästinensern nicht so viel vor, außer weg mit denen. Also jetzt die ganz harten Hardliner in der Regierung. Und jetzt anscheinend auch Netanyahu. Also einfach nur zu sagen, das ist nicht die Lösung, wir brauchen eine andere, wäre schon ein sehr großer Vorteil einer anderen Regierung.
Ja, ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass es einen Plan C gibt. Also ja. und ich den nur noch nicht gesehen habe. Also mit diesem Völkermordsding finde ich übrigens, ich meine, natürlich ist es Südafrika.
Aber ja, es erhöht den Druck.
Das find ich finde find das vor allen Dingen gut, weil es schafft
Klarheit.
Mehr Klarheit ja. als der Experte für internationales Recht aus Land A sagt dies, Land B sagt das, der sagt dies, der sagt das, mein Anwalt sagt was ganz anderes. Vielleicht ist das dann irgendwie der internationale Gerichtshof, so eine Instanz, auf die sich dann alle irgendwie beziehen können, was sie ja. nicht tun werden, wenn er nicht sagt, wenn er sagt, es ist kein Völkermord, dann wird dieses Spiel einfach weitergehen, dann sind das nämlich alles Idioten da beim Gericht. Wenn er sagt, es ist Völkermord, dann sind das wahrscheinlich auch Idioten dabei Gericht, aber für die Leute, die nicht ganz so laut krakeelen in der Öffentlichkeit.
Wir werden es sehen. Ja. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, wie krass Israel gerade so von allen Seiten eigentlich herausgefordert ist, weil dass jetzt dieses oberste Gericht die Justizreform gekippt hat, heißt nur, dass der Kampf für die Demokratie noch nicht verloren ist. Ja. Das heißt aber nicht, dass er schon gewonnen ist. Und das ist halt auch noch so ein innerer Kampf. Ja, also von allen Seiten, man denkt so, Israel, oh mein Gott, und er steckt einfach die Hände über den Kopf zusammen gerade.
Jetzt haben wir so viel geredet und die Sendung ist eigentlich schon zu Ende und ich habe noch jede Menge Zeugs auf dem Zettel.
Ja, Scham steht ja auch noch auf dem Zettel. Scham
steht auch noch darum. ich habe eine riesige Recherche in der Zeit, in der aktuellen, also die erste Ausgabe dieses Jahres 2024, und zwar über die Taliban und die Ortskräfte. Also riesengroßes Ding, 6 Monate haben die daran recherchiert, konnten geheime Kabul-Papiere der Bundesregierung sehen, 220 Gigabyte Verschlusssachen haben die irgendwie zugespielt gekriegt. Wow. Und haben daraus einen Artikel geschrieben, der mal nachvollzieht, was da eigentlich passiert ist, als die Taliban Afghanistan wieder übernommen haben. Ich bringe einfach nur eine Handvoll Zitate jetzt mal aus dem Artikel und referiere nicht komplett. Das Auswärtige Amt gibt selbst zu, blank zu sein. Es hätte am 7. August, zur Einordnung, am 15. August haben die Taliban Afghanistan wieder übernommen gehabt. Das Auswärtige Amt hätte am 7. August handeln können, am 9. August handeln sollen und am 11. August handeln müssen. Haben sie aber nicht. Beim Lesen der Kabul-Papiere setzt sich der Eindruck fest, dass sich Merkel bis zuletzt für Afghanistan nicht wirklich interessiert hat. Ein Versagen des Bundesnachrichtendienstes ist auch ein Versagen des Kanzleramtes, das den Dienst führt. Einzig Annegret Kramp-Karrenbauer übrigens hat sich immer wieder für ein vereinfachtes Verfahren eingesetzt. Nur Kramp-Karrenbauer, alle anderen nicht. Ja? Krass. Die Staatssekretäre, die über das Ortskräfteverfahren beraten haben, die hatten eigentlich keinen wirklichen Bock, überhaupt sich um die Ortskräfte zu kümmern, steht auch in diesen Papieren. Die Zeit schreibt, erst als Kanzlerin gehandelt, dann abgeschrieben, steht sie auf der historisch richtigen Seite. In einer E-Mail spricht der heutige Kanzlerberater Jens Plöttner von einer Frechheit und schreibt bei Kramp-Karrenbauer, stelle sich die Charakterfrage. So, Hauptbremsklotz in dieser ganzen Afghanistan-Geschichte, das Bundesinnenministerium. Damals war Horst Seehofer von der CSU Minister und die politische Situation damals war Wahlkampf für die Bundestagswahlen 6 Wochen später. Mhm. Ja, 6, 8 Wochen. Es gibt ein Zitat in einem Vermerk vom Kanzleramt, ein Seehofer-Zitat. In den nächsten Wochen darf keine große Flüchtlingsdiskussion losgetreten werden.
Schön. Hm? Ja, da sind sie wieder.
Zum Schluss ein paar Zahlen. Offiziell ausgeflogen wurden per Luftbrücke 5.347 Menschen, 216 Ortskräfte und ungefähr 12.000 sind im Land geblieben.
Krass.
Eine absolut irre Geschichte, das Ding zu lesen. Alleine dafür lohnt es sich, die Zeit zu kaufen, die es jetzt allerdings nicht mehr am Kiosk gibt.
Dann gibt es wenigstens noch online.
Online gibt es das und zwar hinter einer Paywall, aber die zu umgehen, ist, glaube ich, haben alle gelernt in den letzten Jahren.
Ich mache es auch ganz, ganz kurz. Die Innenministerkonferenz, da sind sie wieder, die Innenminister, hat im Dezember den Abschiebestopp in den Iran nicht verlängert. Da gab es einen Abschiebestopp wegen der friedlichen Revolution seit dem Tod von Gina Amini. Und Damit sind seit dem 1. Januar Abschiebungen in den Iran wieder erlaubt. Und warum das eine Scheißidee ist, das kann man alles bei Gilda Sahibi nachlesen, der man sowieso überall, wo man kann, in den sozialen Medien folgen sollte und die immer sehr detailliert davon berichtet, was im Iran los ist. Im Iran wurden letztes Jahr 2023 mehr als 800 Menschen, allein in 2023 mehr als 800 Menschen hingerichtet. Also von daher tolles, sicheres Herkunftsland. Mhm. Dann schauen wir mit Shamjaf mal wieder über den Tellerrand und zwar diese Woche nach Bangladesch. Denn in Bangladesch wurde der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus verurteilt. Sagt dir bestimmt was.
Das ist der mit den Mikrokrediten, ne?
Genau, die sogenannte Grameenbank. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns jetzt die Sham.
Ja, Muhammad Yunus ist zu einer 6-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Richterin Sheikh Marina Sultana hat geurteilt, dass seine Organisation, die Grameen Telecom, gegen das Arbeitsrecht des Landes verstoßen habe. Ganz konkret heißt es, für 67 Mitarbeitende habe die Organisation keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse eingerichtet. Sie haben auch keine Mitbestimmungs- und Unterstützungsfonds geschaffen. Außerdem wurde auch bemängelt, dass die Mitarbeitenden nicht wie vorgesehen mit 5% der Dividenden beteiligt wurden. Zusätzlich zu dieser 6-monatigen Haftstrafe wurde jetzt gegen Muhammad Yunus und 3 weiteren Führungskräften des Unternehmens eine Geldstrafe von circa umgerechnet 250 Euro verhängt. Yunus selbst war bei der Urteilsverkündung anwesend. Er ist aber nicht ins Gefängnis. Er wurde gegen Kaution freigelassen. Jetzt hat er 30 Tage lang Zeit für die Einlegung einer Berufung. Das ist nicht der erste Fall, in dem Yunus verwickelt ist. Tatsächlich sieht er sich mit über 100 weiteren Anklagen konfrontiert, die von Arbeitsrechtsverletzungen bis hin zu Korruptionswürfen reichen. In der Vergangenheit haben sich auch viele für ihn eingesetzt, vor allem auch internationale, globale Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Barack Obama oder der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Letzten Sommer hatten sie und mehr als 160 weitere globale Persönlichkeiten einen gemeinsamen Brief verfasst an Sheikh Hasina, in dem sie die kontinuierliche juristische Schikane gegen Yunus angeprangert haben. Viele glauben nämlich, also international sowie auch national, viele glauben, dass die Anschuldigungen gegen Yunus politisch motiviert sind, um eben Yunus zu schikanieren. Ja, Muhammad Yunus selbst äußert sich zu dem Fall jetzt letztens, dass er für ein Vergehen bestraft wurde, das er nicht begangen habe, und ruft die Bevölkerung aktiv dazu auf, sich gegen Ungerechtigkeit und für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Amnesty International hat sich auch schon hierzu geäußert, bezeichnet den Prozess als eklatanten Missbrauch von Arbeitsgesetzen und des Justizsystems des Landes, sowie auch als politische Vergeltung für seine Arbeit. Der Mann gilt fast als eine Legende, ehrlich gesagt, national sowie auch global. Yunus wurde ja durch den Nobelpreis für ihn und die von ihm gegründete Grameen Bank 2006 weltbekannt. Seine sehr oft so zitierte Bank für Arme, die machte Kleinstkredite für Menschen eben sehr populär und machbar und möglich, die bis dahin nicht als kreditwürdig galten. Irgendwann anscheinend wollte er aber in die Politik einsteigen, nämlich 2007. Da hat er seine eigene politische Partei, die Nagorik Shakti, gegründet, was auf Deutsch Bürgerkraft bedeutet. Er war ja damals beliebt, weil er der erste Nobelpreisträger des Landes war. Viele Leute dachten ja auch, er könnte eine Übergangsregierung leiten, die die Wahlen beaufsichtigt. Aber zu derselben Zeit hat ja auch Sheikh Hasina gewonnen. Sie hat ja die Machtübernahme im Jahr 2008 gehabt. Und ihre Regierung hat eigentlich seitdem mit einer Reihe von Untersuchungen gegen Yunus begonnen. Seitdem macht Sheikh Hasina ganz öffentlich ja, Angriffe, Anschuldigungen an Yunis Mikrokreditsystem. Es sei ausbeuterisch. Er würde das Blut der Armen aussaugen. Viele denken, dass diese Animosität eben zwischen Sheikh Hasina und Mohammed Yunis daher rührt, dass eben Sheikh Hasina sich eigentlich ziemlich politisch von ihm eingeschüchtert fühlt und auch in ihm einen potenziellen Konkurrenten sieht, einen potenziellen starken Konkurrenten sieht. Und obwohl eigentlich Yunis diesen Plan von damals, von 2007, nicht wirklich lange verfolgt hat. Aber ja, viele denken, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass die Regierung ihn einfach gerne so ein bisschen auf Armeslänge behalten möchte. Nennt man das so? Auf jeden Fall, es geht sehr, sehr heiß umher. Also am 7. Januar gibt es dort Wahlen. Die Opposition hat sie bereits boykottiert. Die Lage ist unglaublich angespannt. Es gab auch zuletzt viele Falschmeldungen über Mohammed Yunis. Staatliche Medien zitierten einen Funktionär der Awami-Liga. Yunis hätte 10 Millionen US-Dollar an Israel gespendet. Und in Bangladesch, ein Land, das Israel nicht offiziell anerkennt, wäre das ja äußerst heikel. Auf jeden Fall to be continued. Ich glaube, diese Geschichte hat sich noch nicht auserzählt. Sheikh Hasina scheint auch die Wahl eindeutig zu gewinnen. Das werden wir aber sehen. Wir gucken da nochmal hin.
Wobei es an diesen Mikrokrediten aber, glaube ich, aus der Fachwelt auch einiges an Kritik gibt. Aber habe ich lange nicht mehr gelesen.
Ja, das stimmt. Und die Kritik ist wohl auch tatsächlich valide. Die Frage ist, muss jemand deswegen gleich hinter Gittern gebracht werden.
Nee, im Knast ist er ja, weil er wegen der Arbeitsbedingungen bei ihm zu Hause.
Nee, tatsächlich, ich verlinke da auch gerne noch meinen Artikel zum Thema Mikrokredite und warum die so schwierig sind. Da hast du absolut recht. Hörst du die? Nee, hörst du nicht.
Hund im Büro.
Doch, hast gehört. Ja, dann eine gute Nachricht habe ich noch.
Ja, meine schiebe ich auf nächste Woche. Die ist nächste Woche auch immer. Es ist ja keine gute Nachricht bei mir, sondern eine gute Tat und die kann man immer tun.
Das stimmt. Die gute Nachricht ist auch diese Woche eine süße Nachricht, weil die Deutsche Wildtierstiftung nämlich den Igel zum Tier des Jahres 2024 gekürt hat.
Yay, Freund Igel!
Genau, sein Bestand sei gefährdet und rate mal, wer schuld daran ist.
Der Mensch?
Auto? Der Mensch. Ja, okay. Das Auto ist ja letztendlich auch der Mensch. Ich habe mich sehr gefreut über die Wahl. Der Igel ist nämlich auch bei mir zu Hause ein putziges Tier, das schön durch den Hof läuft und über den ich mich immer sehr freue. Die besteht aber auch darin, dass alle Menschen, die dem Tier des Jahres 2024 ein schönes Zuhause geben wollen und dafür sorgen wollen, dass er ein gutes Leben hat, die müssen vor allem eins tun. Die müssen nämlich ihren Garten verwildern lassen. Also einfach nichts tun im Garten, weil ein aufgeräumter Garten, ja, sowieso, auch für die Insekten, aber auch für den Igel ist ein aufgeräumter Garten, in dem es so keine Laubhaufen, keine Verstecke für Igel und auch für die Insekten, die der Igel ja teilweise auch frisst, gibt, ist halt nicht so geeignet. Und was ich auch interessant fand, und das bestätigt dann wieder meine persönliche Anekdotenerfahrung hier mit unserem Hofigel, oder ich glaube, es sind sogar drei, dass es inzwischen mehr Igel in der Stadt gibt als auf dem Land. 9-mal mehr Igel leben in Städten als auf dem Land.
Cool.
Ja. Und eine weitere gute Nachricht ist, das ist schon ein bisschen älter, aber das stand in dem gleichen Artikel der Taz, deswegen möchte ich es hier nicht unerwähnt lassen, dass das Bayerische Verwaltungsgericht eine Verordnung von Markus Söder, der ja letztes Jahr irgendwie begonnen hat, die Fischotter zum Abschuss freigeben zu wollen. Das hat das.
Hauptsache ballern, ne?
Hey. Ja, irgendwie hatte sich wohl der Fischotter in Bayern zuletzt stark verbreitet und Söder ist halt ein unsympathischer Mensch mit unsympathischen Einstellungen und hat gedacht, nee, das finde ich nicht gut, deswegen dürfen die jetzt abgeschossen werden. Das hat aber das Bayerische Verwaltungsgericht jetzt gestoppt. Also Fischotter dürfen weiterhin nicht abgeschossen werden und ich fand es auch interessant, weil eigentlich ist Söder ja ein Populist und redet das, was die Bevölkerung hören will, aber die Bayern wollen zu 2/3 den Fischottern auch nichts tun. Und 2/3 sind Zustimmungswerte, von der Söder, glaube ich, nur träumen kann. Naja, das zur guten Nachricht.
Ich habe zwei Dinge noch und das sind Hörtipps, eigene Sendung allerdings, weil was ein Riesenthema ist die letzten Tage und Wochen, aber trotzdem in meiner Wahrnehmung kaum stattfindet, das ist das Hochwasser, was überall in Deutschland unterwegs ist. Und da gab es dieser Tage eine Nachricht, dass es Forderungen gibt zu einer Pflicht zur Elementarschadenversicherung. Ich halte das für eine gute Idee, weil wenn du in einem Überschwemmungsgebiet lebst, kann es sein, dass du keine Versicherung mehr kriegst. Wenn aber sämtliche Immobilieneigentümer verpflichtet werden, eine solche Versicherung abzuschließen, sind die, die in solchen Gebieten leben, mitversichert. Und das finde ich gut, das ist solidarisch. Wie das funktionieren kann und was so Hochwasser mit Gesellschaften macht und also sowohl das Hochwasser von 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz als auch ältere Hochwasser, habe ich in zwei Sendungen mit ein paar Jahren Abstand mal besprochen gehabt. Und zwar für den Resonator-Podcast habe ich gesprochen mit Christian Kuhlicke vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Hm. Und ich finde das insgesamt sehr interessant, was er da erzählt hat. Über Hochwasser. Und ich habe auch noch eine Sendung gemacht, und zwar mit Daniel Bachmann von der Hochschule, habe ich vergessen, der forscht an Hochwasser und an Niedrigwasser. Das ist auch ganz interessant zu hören. Passt gerade so ein bisschen in die Zeit, können wir ja mit in die Shownotes legen.
Mache ich. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema war ja Wahnsinn. Mhm. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. In einem Bordell in Bordeaux, da ging es fast zu wie im Zoo. Das Bett voller Wanzen, kein Ort für Romanzen. So trieben wir's dann auf dem Klo.
Was war denn dein Lieblings-Limerick aus der Kommentarspalte?
In der Kommentarspalte im Übrigen auch noch ein Kommentar von Judith, die verlinkt hat einen Artikel von Politico über das Thema Bettwanzen. Und da gibt es zwei Kaverts. Zum einen, Politico ist Springer. Mhm. Ist immer eine schwierige Quelle. Zum anderen, der Artikel gehört zu einer Kolumne, die heißt Declassified. Wie heißt es denn? Enthüllt. Und bezeichnet sich selbst als Weekly Humor Column. Das heißt, es kann sein, dass das kompletter Quatsch ist. Ich habe das nicht rausfinden können, ehrlich gesagt. Jedenfalls sagt diese Kolumne, dass eigentlich das nur eine russische Desinformationskampagne gewesen sei mit den Bettwanzen in Frankreich, um im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 für möglichst viel Verwirrung und Angst in Frankreich zu sorgen. Wollte ich nur kurz darauf hingewiesen, ich habe das gelesen und dachte, ja, das klingt derart plausibel, das kann eigentlich schon wieder gar nicht sein. Andererseits ist alles, was man sich an Dreckigem ausdenken kann und Russland zuschreibt, ist immer plausibel dieser Tage. Und das
macht es auch nicht leichter.
Nee, ich habe den von Pascal genommen. Ja. Es war eine Wanz aus Paris, die fand es am Radweg sehr mies. Sie wollt Auto fahren, auf der Autobahn tanzt nun in Berlins B&Bs.
Ich fand den von Felicitas am schönsten. Ein älteres Wanzenpaar aus der Bretagne erfuhr von der Urlaub-für-Wanzen-Kampagne. Im Rucksack von Peter reisten sie wenig später zur Wanzenverwandtschaft in Almagne. Was nehmen wir denn diese Woche für ein schönes Thema? Was hältst du von Otter?
Otter.
Oder Igel? Also
Igel, natürlich.
Tiere scheinen ja gut zu funktionieren.
Tiere laufen super, ja. Tiere laufen super. Ja. Streicheln, essen, kann alles mitmachen.
Igel essen? Und streicheln.
Multi-Use.
Purpose. Angucken.
Multi-Purpose Animal, genau.
Wunderbar, dann den Igel. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX mit verkaterten Gliedmaßen. Entschuldigung. DAX verkatert und ohne Gliedmaßen. War Neujahr da.
Ja, hast du dir ausgedacht, ist schon klar. Dienstag.
Dämpfer für die Wall Street Bullen.
Mittwoch.
Tristesse an der Wall Street.
Donnerstag.
US-Anleger bleiben vorsichtig.
Freitag.
DAX schwächelt vor wichtigen Konjunkturdaten.
Der arme DAX. Oh Mann, wir müssen irgendwann mal auch einen DAX-Limerick brauchen wir auch irgendwann mal.
Irgendwann mal.
Irgendwann
mal. Zum nächsten Jahresrückblick können wir den
machen. Ja.
Ich habe mir vorgenommen, weil das hat mich sehr geärgert, als wir unsere letzte Sendung letztes Jahr gemacht haben. Die Börsenticker, das ist ein Formular und ich lösche die immer raus, die Börsenticker.
Ah, okay.
Und schreibe da die neuen rein. Und eigentlich hätte ich aber gerne ein Best-of und des Jahres.
Ja.
Und genau, und darum habe ich mir vorgenommen, jetzt in jeder Sendung die Börsenticker zu sammeln und dann am Jahresende mal zu gucken, was denn da die schönsten waren.
Ach schön, finde ich gut.
Vielleicht lese ich auch einfach alle vor.
Oh Gott.
Zeit schinden.
Eigene Sendung. Ja. Dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo und frohes Neues an alle HörerInnen.
Was hast du denn in den vergangenen Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Ja, ihr habt ja die Sendung mit einem Nachtrag gestartet zum Thema Landwirtschaft. Und zu diesem Nachtrag bringe ich jetzt auch einfach noch einen Nachtrag. Das ist ja meine Spezialität. Ich habe einfach auch viel mit dem Bereich zu tun, da ich als Journalist ja nicht nur für euch arbeite ab und zu mal, sondern auch noch andere Dinge mache und da auch in einem Landwirtschaftsformat unterwegs bin. Und erstmal zu dieser Fragestellung, ja, wenn Landwirtschaft ja kaum lukrativ ist, so wie es ja auch Landwirt Stefan, der bei euch kommentiert hatte, so dargestellt hatte, warum macht es denn noch jemand? Da dachte ich, könnte man mal einen Punkt ergänzen, den ich halt ganz gut kenne. Und zwar ist das so ein bisschen, dass wenn du halt Landwirtschaft betreibst, dann machst du das nicht so wirklich als Job, wo du halt morgens hingehst und abends wieder zu Hause bist, ne, sondern da geht es teilweise um Tradition. Du führst vielleicht einen Hof in der x-ten Generation oder es geht um Identität, weil eben Landwirtschaft nicht nur deine Arbeitszeiten bestimmt, sondern irgendwie dein ganzes Leben wesentlich. Ne? Wann kannst du Urlaub machen? So, wann ist das Wetter gut zum Ernten? Wann ist es nicht gut? Und so, moderne Landwirtschaft ist extrem kapitalintensiv. Ne? Also viele Landwirte haben deshalb sehr langfristige finanzielle Verpflichtungen oder wie es mir einmal ein Landwirt gesagt hat, Höfe sterben langsam, weil du sehr viel Zeug hast, unter anderem Landbesitz, was du der Bank als Sicherheit geben kannst, ne? Bis es irgendwann nicht mehr geht. Also man kann sich da also in einer sehr düsteren Situation befinden und es ist jetzt nicht wirklich sichtbar. Und dann hatte die Taz geschrieben, durchschnittlicher Betrieb würde jetzt 2.900 Euro Dieselsubvention kriegen, bei eben durchschnittlich Umsatz von 480.000 Euro und 115.000 Euro Gewinn. Konnte es jetzt nicht nochmal differenziert über verschiedene Quellen nachprüfen, aber auf jeden Fall basiert das auf einer Erhebung laut der Taz von dem Landwirtschaftsministerium und aber auch den Bauernverbänden, glaube ich, weil die Verlinkung von der Taz ist dann wiederum führt zum Deutschen Bauernverband. Und dazu kann ich also nur anmerken, dass es ja hier um Durchschnittswert geht. Das heißt, wir können einen Großbetrieb haben, der 1 Million Umsatz oder Gewinn macht und dafür können dann andere Verlust machen. Und deswegen sagt uns das an der Stelle nicht viel. Vielleicht, wenn ich im Rahmen meiner Arbeit nochmal auf bessere Werte stoße, bringe ich das einfach mal als Kommentar zu irgendeiner Sendung mit, ob ich dann im Faktencheck bin oder nicht. Ich wollte gern zu dem Dieselthema nochmal konkret eine Perspektive reinliefern. Hatte ich damals nicht, als ihr da in der Sendung drüber gesprochen habt, aber ich hatte just diese Woche mit einem Landwirt telefoniert, der meinte, bei ihm wären das rund 5.000 mehr Kosten, nur die Dieselsubvention. Also zu dem Zeitpunkt war noch von der kompletten Streichung die Rede. Und das sähe auch in der Gesamtrechnung bei ihm jetzt erstmal nicht nach viel aus. Aber er hat dann gesagt, und das fand ich ein sehr nachvollziehbares Bild, wenn man einem Arbeitnehmer sagen würde, verzichte mal bitte auf 1 bis 2 Monatsgehälter, was das dann effektiv bei ihm wäre, dann ist man da natürlich auch nicht besonders glücklich. Und zum Thema Subventionen allgemein noch so, weil das kennen ja viele aus der Schule noch, dass die Förderung der Landwirtschaft zum Beispiel seit jeher eines der größten Budgets der EU zum Beispiel ist. Der fragliche Landwirt, mit dem ich gesprochen habe, der bekommt etwas unter 100.000 Euro jährlich Förderung aus EU-Mitteln und das ist mehr als sein jährlicher Betriebsgewinn. Das bedeutet also, deswegen erwähne ich das, wenn man Landwirtschaft versuchen würde, ohne Subventionen zu betreiben, dann wäre das bei uns fast nie wirtschaftlich. Stefan, den ihr zitiert hattet, sagte ja auch, die Preise werden ganz wesentlich durch den EU- oder Weltmarkt diktiert. Man kann also hauptsächlich an den Kosten arbeiten und wenn man das Feld nur mal bestellen muss, man fährt ja den Trecker recht wenig zum Spaß, selbst wenn es eine Rückvergütung gibt. Und das bedeutet letztlich, und der Satz hat auch bei Stefan, fand ich im Kommentar noch gefehlt, eigentlich sind wir als Konsumenten die Nutznießer durch geringere Lebensmittelpreise. Mhm. Weil Holger hat ja auch gesagt, ja, aber die könnten ja das Angebot verknappen. Ja, die könnten vielleicht das Angebot verknappen, aber dadurch würde sich an den Preisen wenig ändern. Aber woanders werden die Lebensmittel für Leute teurer. Vielleicht nicht bei uns, aber woanders, ne? Weil Weltmarkt. Genau, übrigens, man kann sich mit Namen und auf den Euro genau anschauen, wohin, wie viel EU-Subventionen fließen. Habe ich mal für die Shownotes mitgebracht, die Datenbanken, wo man das nachgucken kann. Übrigens gehen ganz viele dieser Euros auch teilweise an Behörden und Länder und Kreise, weil es da auch um Strukturförderung und sowas geht. Genau.
Du packst uns hoffentlich auch noch dein Landwirtschaftsprojekt in die Shownotes, oder?
Ja, also ich arbeite für den WDR-YouTube-Kanal Lokalzeit Landschaft auch noch ein bisschen. Also wer Landwirtschaftskonte gerne auf YouTube guckt, tolle Maschinen und so. Es kann ja auch was Schönes sein, schöne Bilder. Der kann da auch mal vorbeischauen. Gibt es ja ein paar solcher Kanäle auf YouTube. Danke. Dann nächstes Thema. Wie viel kostet uns Steuerhinterziehung? Waren es 100 Milliarden jährlich? Das ist ja immer wieder mal vorgekommen in der Sendung, aber ich habe gemerkt, ich habe nie so richtig mal versucht nachzuvollziehen, woher kommen denn diese 100 Milliarden nochmal? Und das ist auch nicht so einfach, auf so eine bestimmte Quelle zurückzuführen. Es wird überall zitiert und mal sind von 50, mal von 65, mal von 100 die Rede, mal von 50, die Steuerhinterziehung sind und 50 Milliarden legale Steuerflucht und dann ist das die Summe. Aber ich denke mal, als Schätzwert ist das durch Fachleute und Studien ganz gut gedeckt in der Größenordnung. Auf jeden Fall, es könnte auch noch mehr sein. Und nur interessant als vergleichende Zahl dazu, 2021 wurde in rechtskräftigen Urteilen, also vor Gericht, in Deutschland eine Summe von nur rund 1,25 Milliarden Euro hinterzogener Steuern festgestellt. Also da klafft eine gigantische Lücke einfach. Ne? Hm. Ich fand auch das Gedankenexperiment spannend von Holger vorgeschlagen. Man könnte sagen, der Arbeitslose kostet jede Woche 3 Euro und der Steuerhinterzieher aber 300 Euro. Da bin ich natürlich dran gescheitert, das jetzt mal schnell nachzurechnen. Aber ich habe zumindest eine Zahl für die Kosten der Arbeitslosigkeit gefunden von 2021. Natürlich etwas erhöht durch Corona, logisch. Aber das Handelsblatt schreibt, das waren im Jahr 68 Milliarden Euro. Also wenn man das vergleichen möchte mit den Kosten der Steuerhinterziehung, dann könnte man vielleicht zumindest sagen, dass Arbeitslosigkeit sehr wahrscheinlich weniger kostet als die Steuerhinterziehung. Mhm.
Dankeschön.
Dann habe ich noch 2 Anmerkungen zu Aussagen von dir, nämlich die eine war zu dem obersten Gericht in Israel, das die Justizreform gekippt hatte, die ja letztendlich die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter dort beschnitten hätte. Und tatsächlich war die Mehrheit unter den 15 RichterInnen, die eben für diese Entscheidung votiert haben, äußerst knapp, nämlich 8-7. Mhm. Das geht häufig unter, wenn man nur die Meldungen liest. Und 2 von ihnen, die eben gegen diese Reform votiert haben, die stehen kurz vor der Verrentung. Also ich weiß nicht, ob da gleich der Vergleich zu dem US Supreme Court angebracht ist und wie der quasi in eine Richtung, ne, geführt worden ist in der Vergangenheit. Aber es liest sich nicht so positiv für mich. Und dann zum Abschluss Markus Söder. Du hattest gesagt, 2 Drittel sind wahrscheinlich Zustimmungswerte, von denen Söder nur träumen kann. Da wollte ich einfach mal wissen, ja, was sind denn die Zustimmungswerte von Söder? Ich wohne ja auch nicht in Bayern zum Glück und weiß es nicht aus dem FF. Und laut einer Befragung der Augsburger Allgemeinen und CIVEI im Herbst waren 48% der Menschen in Bayern zufrieden mit Söders Arbeit, 11% unentschlossen und 41% unzufrieden. Er spaltet also sein Bundesland, könnte man sagen. Das mögen ja Journalisten. Spaltung.
Ich mag's nicht, aber
tschüss.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Nando. Und
bis bald auf jeden Fall.
Bis bald. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung. Wie immer kommt jetzt noch der wöchentliche Aufruf. Bitte unterstützt uns, wenn ihr uns mögt und auch wenn ihr uns nicht mögt und euch gern an uns reibt. Vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr so drauf seid, dass ihr dann trotzdem Leute unterstützt. Immer her mit dem Geld. Ihr könnt direkt auf das Konto bei Apple Podcast oder über Steady Geld lassen. Wenn ihr uns bei Apple oder bei Steady unterstützt, bekommt ihr einen werbefreien Feed. Und wenn ihr bei Steady Teil der Ultras oder des Fanclubs seid, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor oder was auch immer da steht. Und das kommt jetzt.
Zins 1.
Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee werdet Wochendämmerung Ultra. Kada und Holgi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste unterhaltsam präsentiert. Win-win.
Win.
Oh, waren es 3 Win? Entschuldige.
Aber macht nichts. Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack gibt sich über die Feiertage die hemmungslose kalorische Kante und jammert dann auch nicht zum Jahresauftakt wegen Übergewicht.
Brav. Marc Bremer.
Oliver Delpi.
Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Dösewicht schaut eine Menge Vorträge vom 37C3 an und da gibt es viel zu entdecken.
Doppeldeckerfahrrad.
Erik Fröhlich.
Der Monkeydampf für Holger.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Katharina Höhl.
Wing Commander Lord Flesharts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Jahresrückblicke.
Müssen wir das persönlich nehmen?
Ja, egal. Aber
der Jan.
Ich weiß, wo der wohnt, von daher. Matthias Johansen.
Ich glaube, er mochte nicht so gerne, dass du Privatjets abschießen willst.
Ja,
was
gut,
du gar nicht Pilot, willst, nicht. Wie du mehrfach gesagt hast.
Nein, ich habe ja gesagt, nein, das ist auf keinen Fall machen. Das ist, das ist nur der Humus, auf dem andere Ideen zu wachsen haben.
Antjot Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, Miam Miam Miam.
Fiete und Olaf.
Rufus Platus.
Nusa an Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Christi Tönig zu.
Joachim Urlass.
Sodan Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Anja und Janos, wieder in Bielefeld.
Jan und Steffi und so weiter.
Neues aus dem Postillon. Weiß jemand anderes die PIN? CDU nach Schäubles Tod aus wichtigen Schwarzgeldkonten ausgesperrt.
Lisa und Sebastian.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Kirsten bedankt sich für die Postkarte und den Fisch.
Jan Beilicke.
Hast du Kirsten Fisch geschickt?
Nee, aber vermutlich ist das ein Zitat aus dem Anhalter.
Ach so. Florian Beise.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Bibi Blobsberg.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Marion Burger.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning.
Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Zieht so.
Oje, da hat sich jemand zwischen Christoph Henninger und Clemens Langhans gedingst. We'll all be returning if we sail together.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Christiane der Tauschuh.
Kekse.
Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen Beteiligten und ZuhörerInnen einen guten Rutsch wünscht.
Niklas wünscht Magali ein frohes neues Jahr.
Roland Erk.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Marco Hager.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Frau Rabe hasst Schnee.
Lars hat das Gefühl und so weiter.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst hört hier privat zu.
Katharina Herbst wie Winter.
Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Roland, hoch lebe der König.
Hoch, Benjamin Hupp.
Sebastian verweist auf Ist lieb und stellt fest, ich brauche viel mehr Zeit, um meiner ganzen Untätigkeit nachzugehen.
Ein Bit namens 1. Ich war auf dem Weg zu 20014955F0DC4, Lehrer Block 493 und auf einmal war da
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Ich habe versucht, es zu verstehen, Entschuldigung. Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Ur, um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Kaltes, klares Wasser.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Jasmin Kisilirmak.
Tim Klaus Meyer.
Oliver Kleiner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna Knowles.
Jessica Kogol.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage Dammers.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Bisse Langsocke.
Martin Wilhelm Leidig.
Detmar, ich brauche das hier für mein Ego. Liesen.
Nico Linda.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Ein Hund im Büro. René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Neul.
Oder wie wir Kölner sagen, Agnes Nöll. Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Ein 13-jähriger Streamer in den USA hat als erster Mensch Tetris durchgespielt. Per Gesetz wurde sein Name in dem Moment automatisch in Chuck Norris geändert.
War die super Nachricht der Woche eigentlich, stimmt, habe ich ganz vergessen. Boris Perner.
Tetris durchgespielt?
Ja. Wie kann man. Naja, eigentlich hat Tetris kein Ende.
Ja, eben.
Aber irgendwann stürzt das Programm ab. Und das hat er geschafft. Das hat vorher noch keiner geschafft.
Naja. Nils Planthold.
Josef Porter.
Claudia Pschack.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen und so weiter.
Florian Rempel.
Sabine Rebschläger.
Miriam Richter Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rudrutz.
Rüdrutz.
Rüdrutz.
Das ist ein niederländischer Vorname.
Ja.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Susan Schulze.
Dirk Schumann.
Tipp, Tipp und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Alexander Spekowski.
Happy New Year, Seich de Bua.
Daniela, der Bildungsrat von unten, kommentiert die SWK-Empfehlungen zum Lehrkräftemangel. Stark.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Lars N. Stein.
Pfotenziegelstein.
Hommes Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Run fast, don't stand in the sun, there's too much work to be done.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben frei und ihre Ruhe, denn Priscilla und Gwyneth Molesworth treiben sich mal wieder sonst wo rum.
Sebastian und Henry.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
Alice und Biele danken für die schöne Karte und wünschen ein frohes neues Jahr.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Man tut, was man kann.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Weiß jemand anders die PIN? CDU nach Schäubles Tod aus wichtigen Schwarzgeldkonten ausgesperrt.
Jetzt, wenn das einer merkt, haben wir demnächst nur immer noch dieselbe Postillon-Meldung vorzulesen und zwar 1000 Mal.
Das schneide ich raus. Das machen die doch, die Doofen.
Ingo Weiser.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sag Nein zur Arbeit.
Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Worauf spare ich denn? Eigentlich auf einen Elektroroller. Ich habe einen schönen Elektroroller gefunden. Den kann man zusammenklappen, aber da passt nur einer drauf. Ist auch doof.
Ja, aber ich fahre doch eh nicht mit dir Roller.
Ja, aber ich dachte so für auf dem Bus, weißt du?
Ach so. Naja, jedenfalls war das die Wochendämmerung vom 5. Januar 2024 und wir danken für die Aufmerksamkeit.
Und sparen auf ein neues Sofa. Tschüss.